Diese Woche habe ich mich mit einem Bekannten über seine Gemeinde unterhalten und sie starten jetzt einen Beratungsprozess in der Gemeinde. Als ich fragte, warum, gab es natürlich mehrere Gründe. Einer jedoch war der Wunsch nach zahlenmäßigem Wachstum. Nun, ich behaupte mal, dass auch viele bei uns hier in der Gemeinde diesen Wunsch für unsere Gemeinde haben. Ich habe ihn zumindest. Aber nicht wie ein Unternehmen, das positive Bilanzen braucht, um sich am Markt zu behaupten oder seine Stellung auszubauen. Es geht nicht um nackte Zahlen, um in irgendeinem Gemeinderanking weiter nach oben zu steigen. Ich unterstelle, dass es uns beim Thema wachsende Gemeinde darum geht, dass mehr Menschen auch durch unsere Gemeinde, durch dich und mich in Kontakt mit diesem Jesus kommen und mit ihm leben wollen. Wenn ich heute über eine unerwartete Reise spreche, dann geht es mir besonders um Heimat und Ziel. Ein Ziel kann ja helfen, nicht wahr? Das Gespräch mit einem anderen Freund erbrachte, dass wir beide auf einer Welle schwimmen, was den Urlaub angeht. Uns hilft es, schon Monate im Voraus das Ziel des nächsten Sommerurlaubs zu kennen. Wohin geht die Reise? Das motiviert, das hilft manchmal beim Durchhalten. Hatten die Jünger Jesu eigentlich auch ein Ziel vor Augen? Einige wurden ja aus dem Nichts heraus, mitten aus dem Leben, in die Nachfolge von Jesus gerufen. In eine ungewisse Nachfolge. Ja, Jesus hat ihnen ein paar Ziele genannt. Zum Beispiel hat er von einem Thronplatz bei Gott gesprochen, Offenbarung 3. Von einer Wohnung im Himmel, Johannes 14. Vom ewigen Leben, Johannes 6. Und vom Angenommensein bei Gott in Galater 5. Nur ist Folgendes dabei zu bedenken. Jesus sagte ihnen ebenfalls wiederholt, euch wird es nicht besser gehen als eurem Herrn. Und es werden Gegner und Hindernisse auftreten, ja Feindschaft, Schmerz und Tod warten. Er sagte das, als ob es sich um Selbstverständlichkeiten auf dem Weg zum Ziel handeln würde. Viel Unberechenbares, viel Unerwartetes, vieles, was sich keiner erwünscht oder erhofft, manches, was wunderbar erwartet, erhofft wurde, aber vieles eben, was auch nicht erwünscht wurde, solange wir hier noch leben. Folgen wir einem Ziel als Kinder Gottes? Folgst du einem Ziel? Wenn ja, welchem? Es kann durchaus mehrere geben, aber einige dieser Ziele sind tatsächlich hervorzuheben. Sie sind nicht optional, nicht wählbar, nicht variabel, sondern sie sind obligatorisch, verpflichtend. Sie gehören einfach zur Nachfolge Jesu dazu. Und ein solches Ziel will ich uns heute versuchen, ein wenig vor Augen zu malen. Hier schon mal die drei Punkte der kommenden Predigt. Das erste, es ist so schön hier, oder ein Missverständnis von Heimat. Das zweite, ich habe hier alles, was ich brauche. Oder Heimat verlassen ist schwer. Und der dritte Punkt, ich habe nichts zu verlieren, aber andere durch mich und Gottes Gnade alles zu gewinnen. Oder Heimat tut Not, auch für andere, deshalb lebe als HFH. Vorhin haben wir ja ein paar Einblicke in die Geschichte unserer Gemeinde hier bekommen. Da waren am Anfang 60 Leute mit einem Traum und sie haben mit Gemeinde begonnen. Viel Aufwand, viel Hingabe war da im Spiel, aber sie hatten ein Ziel, das sie motivierte. Es wurden mehr Menschen und dann wurde mit circa 80 Mitgliedern begonnen, die Finanzierung dieses Gemeindezentrums hier umzusetzen. Und da war immer noch viel Arbeit, viel Mühe ging ins Land. Und natürlich ist noch viel mehr geschehen. Und Gemeinde ist zunächst ja immer eine Geschichte von Jesus in Beziehung zu Menschen und nicht eine Geschichte von Steinen. Und jetzt, 2016, im nächsten Jahr, im März, feiern wir ein klein wenig unser 30-jähriges Gemeindejubiläum. Wo ist die Leidenschaft unserer, das heißt der zweiten und dritten Gemeindegeneration? Haben wir uns anstecken, mit hineinnehmen lassen, diesen Traum? Ist Leidenschaft vorhanden? Oder, und damit sind wir beim ersten Punkt, sind wir froh, nicht mehr solches Engagement zeigen zu müssen, haben wir uns auf die Verschönerung und den Erhalt eines inneren und äußeren Gemeindebaus konzentriert? Verwechseln wir unsere Heimat, die im Himmel ist und die uns ins Herz geschenkt ist, mit einer selbstgebauten oder zu bauenden Heimat hier in der Gemeinde und im Leben? Es ist so schön hier. Oder ein Missverständnis von Heimat. Noch eine kleine Vorbemerkung. Ich liebe Geschichten und ich glaube, ich bin da auf einer Welle mit Jesus. Der hat ja auch viele Geschichten erzählt. Eine bekannte Geschichte werde ich in Auszügen in dieser und in der kommenden Predigt gebrauchen, als Illustration, als Bebilderung. Der Autor J.R.R. Tolkien war zwar Christ, hat mit seiner Geschichte aber keinen dieser Vergleiche beabsichtigt. Aber das macht nichts. Und wer nicht so auf Geschichten steht, den lade ich ein, es vielleicht heute mal ein wenig zu wagen. Und damit bitte ich um den ersten Ausschnitt.
In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch voller Würmer und Modergeruch. Nein, das Loch war eine Hobbithöhle. Und das heißt, gutes Essen, ein warmes Herdfeuer und die Geborgenheit eines Zuhauses.
Hobbingen, so heißt der Ort im Auenland, in der Geschichte vom Hobbit mit Namen Bilbo Beutlin. Das Auenland ist herrlich, ein friedlicher Ort. Hobbingen ist ein wunderbarer Ort, ein Ort, an dem alles vorhanden ist, was Hobbits zum Leben brauchen. Ein paar unliebsame Verwandte vielleicht, aber trotzdem ein Ort, den man nie verlassen möchte. Angefangen vom Wetter, welches den Anbau der schönsten Früchte ermöglicht. Über eine Atmosphäre im ganzen Auenland, die gern feiert und Gemeinschaft pflegt, bis hin zu den eigenen wunderbar gemütlichen und anheimelnden Häuschen. Irgendwie verständlich, dass solch ein Ort Heimatgefühl erwachsen lässt und alles Außergewöhnliche, Unerwartete skeptisch betrachtet und auf jeden Fall nicht für erstrebenswert hält. Solche Heimatgefühle können zufrieden machen und satt. Eine Ist-Situation, die nicht geändert werden soll. Irgendwie einlullend, verführerisch, sodass die folgende Aussage von Bilbo fast schon logisch klingt.
Ich war durch und durch rechtschaffen. Und es geschah niemals irgendetwas Unerwartetes.
Nochmal, Auenland, Hobbing, ein Hort der Ruhe und des Friedens. Gemeinde kann so schön sein, zu schön, sodass es zu einem falschen Verständnis von Heimat kommen kann, zu einer Falle werden kann. Und keiner von uns ist dabei besser als der andere. Für jeden ist diese Falle vorhanden. Und mit dieser Falle kommt oft ein unmerklich frommer Stolz einher. Und bei Bilbo hörte sich der so an: Ich bin durch und durch rechtschaffen. Das heißt, so viel wie ich tue, niemandem etwas Böses. Ich will nur ein ehrbares Leben führen und verlange vom Leben nicht mehr als keine Unberechenbarkeiten und nichts Unvorhergesehenes. Wir Christen sprechen dann gern von einem Gott des Friedens und der Ordnung, der meine Seele, mein Leben bestimmt nicht unruhig machen will. Von einer anderen Seite solchen Stolzes hörten wir vergangene Woche im Predigttext aus Jesaja 58. Dort drückt sich der Stolz in Erwartung an Gott aus, die ihm vorschreiben, versuchen, wie er zu funktionieren hat, weil die Frommen ja angeblich alle Bedingungen erfüllt haben. Dabei waren das gar nicht Gottes Bedingungen, sondern ihre selbstdefinierten, die häufig aus bloßen Äußerlichkeiten bestehen, bestanden haben. Oder Opfer beinhalten, die genauso viel kosten, wie man selbst zu geben bereit ist und deshalb auch gar keine Opfer sind. Wir haben uns eingerichtet. Wie sehr das für jeden Einzelnen von uns gilt, weiß ich selbstverständlich nicht. Das mag jeder für sich selbst überdenken und entscheiden. Was ich weiß, ist, dass die Kirchengeschichte zeigt, wenn Kirche, wenn Gemeinde nach Aufbrüchen sich weiter auf den Weg macht, dieser Aufbruch in Leidenschaft und Hingabe geschehen ist, plötzlich und langsam Rechthaberei, Starrheit und Selbstzentrierung überhand nehmen, Mittelpunkt werden und alles andere verdrängen, was an Aufbruch da war. Tobias Feix, Professor für praktische Theologie und Missionswissenschaftler, drückt das mal so aus: Der Glaube ist immer persönlich, aber nie privat. Wenn wir nicht missionarisch sind, ersticken wir mit der Zeit an der eigenen Geistlichkeit. Zitat Ende. Wer wagt es noch, Markus 8 und Parallelstellen ernst zu nehmen? Verse, die wir in ihrer Radikalität gern auf Missionare, Christen in Verfolgung oder andere Glauben zählen. Auf jeden Fall auf die anderen und nicht auf uns selbst beziehen. Markus 8, ab Vers 34. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich: Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Wir lassen uns einlullen von unserem Verständnis von Heimat. Wir verneinen das vielleicht mit Worten, aber unser Leben spricht eine andere Sprache. Und ja, ich rede auch von mir. Das Zweite: Ich habe alles, was ich brauche. Oder Heimat verlassen ist schwer.
Und sehr hilfreich. Wovor?
Es geht gleich wieder. Ich will mich nur ausruhen einen Augenblick.
Du ruhst dich schon viel zu lange aus. Sag mir, wann sind Spitzendeckchen und das Porzellan deiner Mutter dir so wichtig geworden? Ich erinnere mich an einen jungen Hobbit, der immer auf der Suche nach Elben durch die Wälder rannte. Der lange draußen blieb, erst in der Dunkelheit nach Hause kam, bedeckt von Schlamm und Zweigen, gefolgt von Glühwürmchen. Ein junger Hobbit, der nichts lieber unternommen hätte, als zu erkunden, was hinter den Grenzen des Auenlandes liegt. Die Welt liegt nicht in deinen Büchern und Landkarten. Sie liegt dort draußen.
Jetzt sitzt Bilbo in seinem Sessel, muss überlegen: Warum sollte ich mich hier wegbewegen? Warum sollte ich aufstehen? Wofür würde es sich lohnen? Ja, wofür lebe ich? Und wir? Was ist es wert, aufzustehen, unser Bestes zu geben? Was ist es wert, uns aus dem Sessel zu bewegen und eine unerwartete und unbekannte Reise anzutreten? Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Frage, weil der Sessel am Kamin so verführerisch ist und auch gar nicht falsch aussieht. Und ja, es ist ein guter Ort, vielleicht ein Ort, den wir zwischendurch wieder aufsuchen müssen, um innezuhalten, Entscheidungen zu treffen. Ja, eine Gemeinde ist von Gott gewollt. Gemeinde hat Wert. Wie könnte ich als Pastor was anderes sagen, ohne der Bibel zu widersprechen? Aber irgendwann ist Schluss mit Innehalten und dem Sicherheit zelebrieren. Denn sonst ergeben wir uns diesem Sesselleben, das ja so sinnvoll und auch geschäftig genug erscheint. Und irgendwie lassen wir es uns, wenn wir nur lang genug sitzen bleiben, einreden, dass die Welt da draußen aber kein Platz für uns ist. Und dann bleiben wir halt lieber sitzen in selbstmitleidiger Kleingläubigkeit. Aber war da nicht was? In der Geschichte vom Hobbit war es ein geheimnisvolles Zeichen an der Tür, das unmissverständlich zum Ausdruck brachte, der Bewohner dieses Hauses, nämlich Bilbo Beutlin. Dieser war der richtige Mann für die Herausforderungen der unerwarteten Reise, die auf ihn zukam. Und ein Christ trägt ebenfalls ein Zeichen in seinem Herzen. Der Heilige Geist in uns als Siegel Gottes. So beschreibt das Paulus im Epheserbrief. Das bedeutet, jeder Christ ist durch Gottes Willen und Begabung bereit für diese unerwartete Reise, auch wenn sie für jeden anders verläuft. Und damit sind wir beim Finale, noch nicht beim Ende, aber beim Finale. Und bei der Frage, was für eine Motivation es denn nun ist, die Bilbo trotz Zweifel, Widerstands und eigener Gewohnheiten mitgehen lässt, die ihn, so wird in folgender Geschichte deutlich, trotz bleibender Fragen und Kämpfe auf dem Weg und bei der Gemeinschaft bleiben lässt. Ich habe nichts zu verlieren, aber andere durch mich und Gottes Gnade alles zu gewinnen. Oder Heimat tut Not auch für andere, deshalb lebe als HFH. Was könnte uns aus dem imaginären Sessel unseres schön eingerichteten Wohnzimmer christlichen Lebens bewegen? Auf diese nicht zum ersten Mal von einer Kanzel gestellten Frage habe ich oft genug eine fromme Antwort parat. Und ich denke nicht, dass ich der Einzige hier bin. Ich nenne sie auch nicht, denn sie packt uns nicht mehr. Sie ist so selbstverständlich, so abgedroschen, so glatt geschliffen und kindlos. Und weil sie uns nicht mehr bewegt, müssen wir annehmen, dass wir sie auch für unglaubwürdig halten. Sonst würden wir doch wohl anders damit umgehen, oder? Wie kommt das? Ich glaube, es ist wie bei Bilbo. Weil wir immer noch im Sessel sitzen und wie er Bücher, zum Beispiel auch die Bibel und Landkarten über die Welt da draußen lesen. Wir wissen vieles und kennen ja vermeintlich die richtigen Meinungen und Antworten. Wir hören sie uns in Gottesdiensten an, lesen sie in frommen Büchern, nicken in geistlichen Gesprächen dazu und bleiben im Sessel hocken. Bilbo begibt sich dann doch auf die Reise. Unschlüssig zwar, aber er wagt es. Und auf einem ersten Teilstück seiner Reise macht er ganz neue Erfahrungen. Erfahrungen, die für ihn vorher undenkbar waren. Ich niemals, hätte er gesagt. Zuvor war er gefangen im Gewöhnlichen und Gewohnten, so wie wir häufig. Nun, vielleicht gestehen wir der Jugend noch solche Flausen zu, wen immer wir für jugendlich halten. Die sollen sich mal verausgaben, sich von Jesus herausfordern lassen. Wisst ihr, was wir Älteren ihnen damit vorleben? Dass eine unerwartete Reise mit Jesus nur etwas für die jungen Jahre ist. Und danach definiert man selbst und nicht mehr Jesus, wie diese Reise auszusehen hat. Dann darf man sich zurücklehnen und sich für das Geleistete auf die Schultern klopfen oder klopfen lassen. Die nachfolgenden Generationen und die, die gerade Christen geworden sind und nach Vorbildern suchen, erfahren von uns, dass das Leben so fordernd ist und sich die Reise mit Jesus nur noch um uns, unser Hobbingen, unser Auenland, unser Zuhause und unseren Sessel dreht. Dies zu erhalten und schöner zu machen. Nein, ich erhebe mich nicht über euch. Ich habe die gleichen Fragen an mich, was ich meinen Kindern vorlebe. Für was lebe ich? Was holt mich aus dem Sessel? Darf Jesus mich herausholen? Mich durcheinander bringen? Nach seinen Bedingungen und nicht nach meinen Wohlfühlkriterien? Eines meiner Lieblingszitate stammt vom im Nazireich hingerichteten Theologen Dietrich Bonhoeffer. Der schrieb: Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch, das heißt heldenhaft, aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben soll. Zurück zum Hobbit. Bilbo war überhaupt nicht begeistert über dieses aufgezwungene Abenteuer, zu dem er auch hätte Nein sagen können. Und das tat er auch am Anfang. Und er hat die Abreise glatt verschlafen. Alle waren weg und das Abenteuer, die Reise hätte auch ohne ihn stattgefunden. Jetzt musste er sich entscheiden, obwohl er nicht alle Einzelheiten kannte, nur dass es ein Wagnis werden würde und sogar Lebensgefahr bestünde. Er könnte alles verlieren. Er entschied sich dafür und schloss sich dieser eigenartigen Reisetruppe mit all den komischen, ihm unbekannten Typen an. Zeit verging und er machte eine Anzahl von Erfahrungen, schönen wie auch schwierigen. Und als er diese hinter sich hatte, wurde ihm bewusster und bewusster, dass er es schaffen konnte, dass mehr in ihm steckte, als er je vermutet hatte. Und damit auch, was er wirklich wollte, warum er sich auf diese Reise gemacht hat. Wie wollen wir denn, du und ich, erleben, dass wir nichts verlieren, sondern alles gewinnen, für uns und andere, wenn wir im Sessel hocken bleiben? Das alles entscheidende Argument für Bilbo, welches seine Frage nach dem Wofür beantwortete, war das Ziel.
Ich hab gedacht, er wäre bei Dori.
Gib's das nicht auf mich!
Wo habt ihr ihn denn zuletzt gesehen?
Ich glaube, als sie uns gefangen haben, konnte er sich davonstehlen.
Was ist genau passiert? Sprecht!
Ich sag dir, was passiert ist. Meister Beutlin hat die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Seit er aus seiner Tür getreten ist, hat er nur an sein weiches Bett und seinen warmen Ofen gedacht. Wir werden unseren Hobbit nicht wiedersehen. Er ist fort schon längst.
Nein, ist er nicht.
Ach, Bilbo Beutlin. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so froh, jemanden zu sehen. Bilbo, wir hatten dich schon aufgegeben.
Wie bist du an den Orks vorbeigekommen?
Gute Frage.
Was spielt das für eine Rolle? Er ist wieder hier.
Es spielt eine Rolle. Ich will es wissen. Wieso bist du wieder hier?
Ich weiß, dass du an mir zweifelst und das schon von Anfang an. Und du hast recht, ich denke oft an Beutelsend. Ich vermisse meine Bücher. Und meinen Sessel, meinen Garten. Da gehöre ich nämlich hin. Das ist Heimat. Und deshalb bin ich zurückgekommen, weil ihr keine habt. Eine Heimat. Sie wurde euch genommen. Aber ich will euch helfen, sie zurückzuholen.
Ich habe eine Heimat und ihr habt eure verloren. Und ich will euch helfen, sie zurückzuholen, wiederzufinden. Bilbo wollte ein Helfer, ein Begleiter, ein Leuchtturm, ein Wegweiser sein, sodass er nicht mehr selbst nur um diese Heimat wusste, von der er so profitiert hatte, nach der er sich auch manchmal schmerzhaft zurücksehnte. Aber hier waren Menschen, na gut, Zwerge, die haben maximal eine Ahnung von Heimat. Aber sie war ihnen verloren gegangen. Und sie brauchten ihn, um sie wiederzufinden. Und ich glaube, dass das auch für uns das entscheidende Argument sein kann, für dich und mich, uns mit Jesus auf diese unerwartete Reise zu machen. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit eine unerwartete Reise, sei HFH, sei ein Heimatfindungshelfer, sei ein Heimatfindungshelfer. Nicht werde ein Heimatfindungshelfer. Was will ich damit sagen? Lebe, was du bist. Nicht, was du denkst, noch werden zu müssen oder was andere von dir wollen oder welche Gefühle du dabei hast. Ich lese einen Text aus Matthäus 5, Vers 13. Dort spricht Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt. wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Als neugeborene Schöpfung Gottes, als ein Kind des himmlischen Vaters, hast du eine neue DNA und zu der gehört das Salz und Lichtsein. Neulich waren wir als Familie auf einem Wanderausflug und wir kamen an einen Wegweiser. Ein Schild lag zerbrochen daneben, das andere ganz am Boden der Stange, wild in irgendeine Richtung. Das war sehr verwirrend. Ich war dankbar, dass ich die Stelle schon kannte und wusste, wo es lang ging. Du bist Licht, hoffentlich nicht unter dem Scheffel. Du bist Salz, hoffentlich nicht geschmacklos. Du bist Heimatfindungshelfer, hoffentlich kein Verwirrender oder gar nicht Vorhandener. Halte heute fest, wenn du im Sissel sitzt und fragst, wofür es sich zu leben lohnt, dann lautet die Antwort, du kennst deine Heimat, du hast eine Heimat. Aber viele andere um dich herum, in deinem persönlichen Umfeld nicht. Und ihnen diese Heimat zu zeigen, die auf sie wartet, das ehrt Gott und das ist ein Leben wert. Das wird dich verändern, führt dich an und über Grenzen, aber es wird dein Leben auch bereichern. Wie das im Einzelnen für dein Leben aussieht, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Jedes Leben ist ja anders. Das ist ja das Schöne und Aufregende an dieser unerwarteten Reise. Vielleicht nur eine Frage, die weiterhelfen könnte, zu erkennen, wie tief man im Sessel hockt. Gibt es mindestens einen Menschen, für den du fast täglich und regelmäßig betest und nicht nach ein paar Tagen aufhörst zu beten? Über den du nachdenkst, wie du ihm glaubhaft Jesus nahebringen kannst, selbst wenn es so vermessen erscheint und der andere gar nichts davon wissen will. Und wichtig, wegen dem du regelmäßig für dich selbst betest, damit du bereit bist, für diesen Menschen eine unerwartete Reise anzutreten, wenn Jesus Türen öffnet. Wenn du das noch nicht tust, ermutige ich dich dazu. Es wird dich verändern und helfen, aus dem Sessel rauszukommen. Ich komme zum Schluss. Die Gemeinde soll eine Gemeinschaft von Kindern Gottes sein, die jedem anderen Menschen, auch diesen auf ihn wartenden himmlischen Vater, um den Hals wünscht. Damit auch dieser andere, aber lieber Vater sagen kann eines Tages, so wie Paulus in Römer 8 schreibt. Gott hat uns alles Nötige gegeben, für dieses Ziel zu leben, auch dir. Und deshalb gilt Bange machen nicht. Du bist nicht neugeboren für den Sessel. Unser Wunsch nach wachsender Gemeinde bedeutet für jedes Mitglied, jeden Freund unserer Gemeinde, das Vertrauen und das Verlangen gewinnen zu wollen, sich auf diese unbekannte Reise zu begeben, weil Jesus der Berufene war und ist. Und er muss es schließlich wissen, wenn er dich und mich auf dieser Reise mithaben will. Wenn du und ich an unseren Sesseln kleben bleiben, dann werden wir keine Heimatfindungshelfer sein können. Niemals dieses wunderbare Gefühl erleben, wenn uns jemand anstrahlt, weil wir ihn neugierig auf den Geschmack von Heimat und Himmel machen konnten. Wir werden nicht die tiefe Freude erleben, in tiefer Übereinstimmung mit dem Willen Gottes uns wiederzufinden. Und uns entgeht natürlich die Erfahrung von Menschen, die ansonsten hier unsere Gemeinschaft bereichern würden. Wenn wir uns aber auf die Reise machen und es wagen, du für dich, ich für mich, wir auch zusammen, und es eventuell immer weniger Platz in unserem Gemeindezentrum, unseren Hauskreisen, vielleicht auch Wohnungen gibt, dann ist das vielleicht ungemütlich und passt nicht zu Hobbingen und zu unseren Vorstellungen vom Leben und der Nachfolge von Jesus. Aber es würde wunderbar zum Reich Gottes passen, denn dort gibt es keinen Platzmangel, aber unerwartete Lösungen. Amen.